Am Ende ist es ein Privileg. Also Druck und Leute zugucken und Dirk Nowitzki und also das ist, könnte man ja verrückt werden. So, ne? Man könnte Angst haben, dass was schief geht oder dass man es nicht schafft, aber man kann es auch im Gegenteil sehen und so einfach dankbar sein und einfach sein Bestes geben und daran glauben, dass man genug trainiert hat und mit diesem Team, dieses Vertrauen, das wir hatten, dass das genug ist, um es zu schaffen. Und ich glaube, das war auch so meine größte Lektion vor dem Sommer. Also vor dem Sommer war ich wirklich noch, was das angeht, nicht so weit, wie ich jetzt bin. Und ich habe auch ein Tattoo dafür bekommen. Das sagt so Limits, weil ich wirklich einfach glaube, dass die meisten Limits, die man hat füreinander, so nur in seinem Kopf sind. So ein bisschen. Also ich glaube, wenn man mental einfach stark genug ist, an sich glaubt und selbstbewusst ist und diese Verbundenheit hat, dass man auch wirklich alles ausblenden kann und auch einfach Sachen, die einen nervös machen sollten, auch einfach im Gegenteil so als Antrieb nehmen kann. Und ich glaube, das war, was auch im Sommer für uns passiert ist.
Hi Olli!
Hi Katharina, grüß dich.
Sag mal, bist du noch im Urlaub eigentlich? Das sieht so urlaubsmäßig aus bei dir da im Hintergrund.
Ja, ich bin nach wie vor in meiner zweiten Heimat in Portugal und arbeite allerdings gerade.
Von 12 bis mittags, ne? Und ansonsten wird gesurft.
Nee, leider nicht. Gerade gibt es lange Tage tatsächlich, aber das ist trotzdem halt in der Umgebung, in der wir sind, dann trotzdem angenehm. Aber am Wochenende vielleicht.
Es sieht aus, als wärst du irgendwie auf einem Balkon oder so und als würde da so ganz leichter Wind gehen. Also richtig, richtig cool. Also auch wenn du arbeiten musst, sieht nach Urlaubsstimmung aus.
Genau, ich bin hier auf dem Balkon geflüchtet. Jetzt sind natürlich gerade die Kinder gekommen.
Die finden einen immer.
Die, genau.
Ja, sag mal, wir hatten einen coolen Gast, beziehungsweise ich hatte die Ehre, mit diesem coolen Gast Total. Ein Interview zu führen. Das ist so spontan zustande gekommen, dass ich mir ein Mikro schnappen musste, im Prinzip mich an den Rechner schwingen musste und durfte. Aber ich war sehr begeistert. Hatte auch auf jeden Fall den ein oder anderen Fangirl-Moment.
Drop den Namen, komm, sag's. Wer ist zu Gast?
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hast du letztes Jahr Olympia verfolgt? Und da vor allem die Basketballerin, die 3x3-Basketballerin rund um Elisa Mevius, weil sie haben Gold gewonnen.
Natürlich habe ich das gesehen. Ich habe auch gesehen, wie Dirk Nowitzki dazu geguckt hat. Das sehr, sehr, sehr gut verfolgt. Und ich weiß ja auch, dass du ganz nah dran bist und jetzt gerade auch, du schreibst ja viel über Basketball inzwischen.
Das stimmt.
Gratulation, dass du Elisa ans Mikrofon bekommen hast. Und wir haben ja schon mal eine Olympiateilnehmerin gehabt mit Gina Lückenkämper.
Ja, und Leonie Fiebig. Bei mir ist es oft so, ich weiß nicht, ich glaube, dir geht es auch so, immer wenn ich irgendwo jemanden sehe auf Instagram, im Fernsehen, wherever, gucke ich sofort nach, wo er oder die sonst noch unterwegs ist und sie wohnt, genau. Und ich habe bei den Basketballerinnen natürlich sofort geschaut und dann habe ich gesehen, dass Elisa an der University of Oregon studiert in den USA und da eben auch Basketball spielt. Und dann habe ich sie sofort angeschrieben, beziehungsweise hat Svenja Brunkhorst, großes Shoutout, die Connection hergestellt und mir den Kontakt von Elisa vermittelt.
Lieben Dank an Svenja.
Ja.
Ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich Anja Hellweg danken von Miles & More und unserem langfristigen Sponsor Miles & More, die Kreditkarte haben für Leute, die nach Amerika reisen, Experts sind, und ganz, ganz großen Dank.
Yes, und riesiges Shoutout.
Wäre eigentlich doch mal was für Elisa, dass sie eine Ambassador-Rolle bekommt bei Miles & More. Könnte man ja vielleicht mal eintüten.
Man könnte die mal connecten, die beiden, ja.
Genau. An der Stelle auch nochmal ganz kurz der Hinweis. Wir haben aktuell ein Gewinnspiel laufen mit Svenja Oswald. Da haben einfach mal 600 Leute dran teilgenommen. Das ist Wahnsinn. Svenja hat ihr neues Buch, bietet sie an. Das kann man gewinnen bei uns auf Instagram, bei instagram.com/wunderbartogetherpodcast. Und ja, 600 Leute haben teilgenommen. Also
richtig cool. Richtig, richtig cool.
Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in den 60-Minuten-Podcast mit Elisa, oder?
Ja, wir gehen direkt rein. Elisa hat mit mir darüber gesprochen, warum sie Basketball spielt, warum sie sich da lange Zeit lang immer die Haare kurz geschnitten hat, wieso sie diesen Sport einfach so verfolgt, was das mit ihr macht und auch welche Komponente die mentale Gesundheit dabei spielt. Die ist nämlich gar nicht mal zu unterschätzen. Also, liebe Leute, wir gehen direkt rein. Viel Spaß mit Elisa Mevius.
Thank you.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Elisa Mevius. Elisa, wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass wir es geschafft haben.
Ja, es war gar nicht so leicht. Wir haben wild hin und her getextet. Du hast mir zwischendurch mal einen Screenshot, glaube ich, von deinem Kalender geschickt und das sah wild aus.
Ja,
es war gar nicht so leicht, einen Slot zu finden und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es geklappt hat. Vor allem, weil es jetzt auf einmal total spontan geklappt hat. Und ja, also alle, die hier regelmäßig zuhören, wissen ja, dass ich immer besonders begeistert bin, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin bei uns zu Gast ist. Und umso mehr freue ich mich, wenn es eine Basketballerin ist. Und wenn es dann noch eine ist, die olympisches Gold gewonnen hat. Oh mein Gott, mind blown. Da sprechen wir hoffentlich gleich drüber. Aber bevor wir über Olympia 3x3 Basketball, überhaupt deine Basketballkarriere sprechen und jetzt auch deine Zeit am College in Oregon, muss ich eine Frage stellen. Weil ich habe bei Instagram gesehen, vor einigen Tagen, dass du dir die Hand gebrochen hast. What happened? Und du hast jetzt auch irgendwie so eine Art Schiene an der Hand. Was ist passiert?
Ganz verrückt. Das ist tatsächlich vor einem Monat passiert. In einem Spiel gegen Michigan bin ich hingefallen. Okay, jemand hat mir ein Bein gestellt und dann bin ich gestolpert. Und dann ist die Person auch gestolpert und sozusagen auf mich raufgefallen und hat mir halt sozusagen die Hand so ein bisschen damit gebrochen.
Oh nein. Und wie viele Knochen sind durch?
Also wir hatten dann direkt danach, es ist halt angeschwollen und war ziemlich blau. Aber ich war halt so, ich kann spielen, so, ne? Es kann sicher nicht so schlimm sein. Dann haben wir ein X-Ray gemacht, also ein Röntgen. Und es hat gesagt, dass nichts gebrochen ist. War ich zuerst erstmal richtig happy, habe 4 Wochen drauf weitergespielt. Aber irgendwann wird der Schmerz halt nicht besser. Und ich habe dann mit meiner Trainerin geredet und wir haben MRT organisiert und dann hat sich herausgestellt, dass tatsächlich 2 Knochen gebrochen waren die ganze Zeit. Der eine ist der Kahnbeinknochen, der sehr unglücklich ist. Das heißt, da hatte ich dann am Montag direkt OP. Weil sobald die gewusst haben, dass was gebrochen war, waren die so, Elisa, du hättest schon längst OP haben sollen. Und ich war so doof. Und dann ist das Timing ist wirklich richtig unglücklich. Aber wenigstens habe ich jetzt Zeit fürs Interview. Also hey.
Ja, das stimmt. Glück im Unglück für uns, aber natürlich total ärgerlich. Warum ist das Timing jetzt gerade besonders unglücklich? Ich meine, bei einer Sportlerin ist es natürlich immer extrem ärgerlich, wenn man sich verletzt, aber warum ist es jetzt besonders doof?
Mein Team hier, die Oregon Ducks, haben heute tatsächlich in unserem Final Big Ten Tournament das Spiel verloren gegen Indiana und ich bin noch in Oregon. Ich durfte nicht mitfahren wegen der OP, habe jetzt die letzten 2 Spiele verpasst und ich meine, so kurz vorm Ende der Saison, du hast schon 4 Wochen drauf gespielt, denkst du dir halt eigentlich auch, oh, könnte ich vielleicht doch auch noch 2 Spiele mehr spielen, aber am Ende war es die richtige Entscheidung, denke ich, die OP zu bekommen. So gesundheitstechnisch, so eine rechte Hand braucht man schon noch vielleicht im Leben.
Ja, vielleicht braucht man die irgendwann nochmal, also zum Basketballspielen oder auch sonst, aber Wahnsinn. Also das heißt, du hast da wirklich drauf gespielt und das hat einfach immer wehgetan und du hast dann aber gedacht, irgendwie, ja, geht schon.
Vom Gefühl her wusste ich so ein bisschen, dass was kaputt ist wahrscheinlich, weil der Schmerz halt gar nicht besser wurde. Und es ist halt unglücklich, der Knochen ist halt so beim Handgelenk und es war halt meine Wurfhand. Das heißt, eigentlich, was am meisten wehtat, war werfen. Alles andere war okay. Und wir haben es dann halt fest getaped gehabt und ich konnte halt auch wirklich kaum abklappen. Aber irgendwann, wenn man warm wird und Adrenalin so, ging's. Aber ja, Verletzungen passieren. Ich habe mal ein bisschen versucht, die Sunny G zu machen und durch eine gebrochene Hand zu spielen.
Ich wollte gerade sagen, gebrochene Hand, wichtige Spiele, ring the bell. Das erinnert mich auf jeden Fall an eure Olympia-Erfahrung. Habt ihr euch da schon ausgetauscht?
Ja, genau.
Also kurz für alle, die jetzt vielleicht Olympia nicht im Sommer verfolgt haben. Elisa hat da im 3x3 Basketball zusammen mit Sonja Greinacher, Svenja Brunkhorst und Marie Reichert Gold gewonnen. Und Sonja Greinacher, also Sunny, hat das Ganze mit einer gebrochenen Hand gespielt, oder?
Ihre linke Hand war gebrochen, auch echt verrückt.
Aber du konntest trotzdem werfen. Also der Adrenalinausstoß ist so hoch, dass man trotzdem durch so eine Verletzung einfach durchspielen kann?
Ja, also die ersten 2 Spiele direkt nach dem Bruch habe ich auch Freiwürfe daneben geworfen. War echt nicht so dolle, weil es halt ziemlich doll wehtat. Aber ich glaube, man gewöhnt sich irgendwann dran. Und wenn man so den Kopf, so den Willen hat, da durchzuspielen, geht das auch. Also ich hatte auch tatsächlich Spiele, wo ich ganz gut getroffen habe, obwohl die Hand gebrochen war.
Krass. Ist das was, was du aus dem Leistungssport kennst, dass man einfach sagt, egal, ich weiß, da ist was nicht in Ordnung, aber da muss ich jetzt einfach durchziehen. Egal, was es kostet, was es vielleicht auch mich langfristig kostet. Also kann ja auch sein, dass der Körper dann irgendwann nicht mehr wieder ganz gesund wird.
Ja, ich glaube, es hängt immer davon ab, wer man so ist als Person. Also die Trainer hier haben mich auch nie irgendwie in so eine Drucksituation gesetzt, wo sie gesagt haben, du musst spielen. So, ich hätte jederzeit sagen können, die Schmerzen sind zu schlimm. Aber man hat halt auch nur begrenzt Jahre im College. Und mir war es halt auch sehr, sehr wichtig. Und nachdem ich dann halt auch dachte am Anfang, dass nichts gebrochen ist, weil das ja zuerst der X-Ray die Ergebnisse waren, war ich so, okay, kann schon nicht so schlimm sein. Und ich wollte halt, also ich bin nicht so derjenige, der gerne aussitzt. Das heißt, ich habe von mir aus gesagt, so, okay, kann ich versuchen, kann ich wieder werfen? Und dann, ja, man will ja irgendwie, dass es klappt, ne?
Ja, okay. Das heißt, du bringst auf jeden Fall auch so eine Durchziehmentalität, so eine gewisse Wettbewerbsorientiertheit mit aufs Feld.
Ein bisschen zu doll vielleicht manchmal, aber ja.
Was hast du dir in dem Moment gedacht, wo der Scan oder das Röntgenbild zurückkam und eindeutig klar war, ja, Mist, es ist gebrochen, du wirst aussetzen und du wirst jetzt entscheidende Spiele verpassen?
Das war nach unserem Spiel tatsächlich. Und dann saßen die Doktoren in unserem Training Room und ich habe die nur angeguckt und ich war so, oh, sind die Ergebnisse da? Und sie meinte so, ja. Und dann meinte ich so, ja, ist es was Schlimmes? Und sie meinte so, ja. Und dann war ich so, okay. War schon irgendwie relativ zu erwarten. Und danach war ich halt erstmal am Überlegen, dadurch, dass ich halt schon 4 Wochen drauf gespielt habe, ob ich noch 3 Wochen länger spielen kann. Das heißt, für mich war danach erstmal nicht klar, okay, du bist erstmal raus. So, ich wusste, ich brauche die OP, aber ich wollte es eigentlich rauszögern bis nach der Saison. Aber dann habe ich mich nochmal mit einer Handchirurgin hier getroffen und auch nochmal so die Risiken und alles besprochen. Und dann ab dem Moment war es dann klar, dass ich nicht weiter drauf spielen kann, beziehungsweise dass es ja unvernünftig wäre. Und dann, ich meine, ich hatte noch nie eine Verletzung. Ich klappe auf Holz, dass nicht noch eine kommt. Das heißt, das war auch meine erste OP. Ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren nicht ein Spiel ausgesetzt, egal ob Knöchel angeschwollen, krank, einfach immer durch, ne? So, deswegen war es für mich schon schwierig am Anfang, so meinen Kopf darauf einzustellen, auch jetzt für 3 Monate nicht werfen zu können. Ich meine, heute ist Tag 3. Ich bin immer noch komplett am Anfang. Ich weiß nicht, wie es wird, aber neue Challenge auf jeden Fall.
Ja, wie gehst du das an? Das ist ja wirklich, also ich meine, dein Alltag hat sich dann jetzt ja von einem Tag auf den anderen komplett verändert.
Ich habe echt Glück. Meine Mom, sie ist ja auch Basketballtrainerin gewesen von mir, als ich jünger war. Und die hat sich leider ihr Kreuzband 3-mal gerissen. Das heißt, die weiß ziemlich so, wie so OPs und so sind. Die ist einfach hergeflogen, hat einfach einen Flieger gebucht und ist jetzt hier gerade bei mir zu Hause. Hilft mir so mit dem Putzen so ein bisschen, mit dem Essen machen, weil eine rechte Hand macht schon einen Unterschied so. Vor allen Dingen jetzt die ersten Tage mit den Schmerzen nach der OP. Also ich bin sehr dankbar, dass sie da ist. Sie hilft mir auf jeden Fall.
Was war ihr bester Rat an dich jetzt in der Situation?
Ja, leider hat sie echt Pech gehabt, auch damals, als sie selber gespielt hat. Ich glaube, ihr Rat war einfach, dass ich mir irgendein Ziel setzen soll. Und also mein eigener Rat war auch, dass ich jetzt 1% besser werde jeden Tag. Also meine linke Hand wird jetzt einfach richtig gut. So, dann kann ich mit links und rechts werfen und technisch gesehen ist die Saison jetzt vorbei und ich kann mich jetzt einfach nur auf die Hand konzentrieren und dann im Sommer wahrscheinlich ja trotzdem wieder spielen, weil es in Anführungszeichen ja nur 3 Monate sind, was ja auch nicht schrecklich ist. Und vielleicht kann ich auch meinen Wurf verbessern, weißt du, wenn ich neu wieder anfange, ein paar Sachen zu lernen, weil ich werde jetzt für 3 Monate nicht werfen. Vielleicht ist es auch gut für mich. Also einfach so versuchen, so einen positiven Gedankenweg, Mindset zu haben, war so ihr Rat.
Mhm. Bist du sonst auch eher eine Person, die optimistisch eingestellt ist und immer denkt, ich mache jetzt einfach das Beste aus der Situation?
Ich würde sagen, ich bin sehr selbstkritisch, aber durchaus optimistisch in der Weise. Ich glaube, es ist eine gute Balance. Ich glaube, teilweise bin ich auch zu negativ, aber also ich bin jetzt niemand, der jetzt so den Kopf in den Sand steckt und sagt, Leben wird nie wieder gut, wenn meine Hand gebrochen ist. Aber ne, also geht.
Du spielst am College in den USA, in Oregon. Wie seid ihr generell aufgestellt? Wird man da als Athletin, als Athlet sehr, sehr gut betreut? Gibt es ein Ärzteteam? Gibt es ein Physioteam? Also wer hat da jetzt gesagt, stopp, Elisa, du darfst nicht weiterspielen?
Erstmal, wir haben richtig viele Trainer. Ich glaube insgesamt so 7 oder 8 Trainer für unser Team. Also ganz anders als Deutschland. Vor allen Dingen jetzt, weil Oregon ja eine relativ große Schule ist, ist das auf jeden Fall extrem. Das heißt, wir haben auf jeden Fall immer einen Trainer, der irgendwie dir schreibt und checkt, wie es dir geht. Und dann haben wir eine Krafttrainerin, eine Physio, die nur für unser Team ist, die auch mit uns zu spielen fährt und so. Und dann technisch gesehen gibt es noch so einen Head Doctor. Das heißt, wenn wir jetzt unser Physio sagen, zum Beispiel, ich mit meiner Hand war ich so, es wird nicht besser. Obwohl wir ja viel so Treatment gemacht haben und alles, dann hat die mich zu der Hauptdoktorin gebracht. Und die Hauptdoktorin hat mich dann mit einer Handchirurgin verbunden. Also es sind auf jeden Fall ein Riesennetz an Doktoren, die alle irgendwie ihr Spezialgebiet haben und sich dann um dich kümmern. Und als ich halt die Verletzung hatte, haben wir danach erstmal die 4 Wochen viel Stim gemacht, viel Eis, geguckt, dass wir es irgendwie so besser kriegen. Und die Schwellung war am Anfang echt extrem und die ist dann auch direkt rausgegangen. So, deswegen dachten wir auch eigentlich, dass es besser wird. Und dann halt wurde es nicht besser. Mhm. Weil halt, du kannst ja keinen gebrochenen Knochen, der eine OP braucht, heilen, indem du ein bisschen Eis draufpackst und so. Aber die haben sich auf jeden Fall gut gekümmert.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Relax in style as you receive 2 complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Das ist auf jeden Fall ein Treatment, was sich wahrscheinlich hierzulande der ein oder andere Bundesligist auch wünscht und was trotzdem nicht in Aussicht ist auf die nächsten 10 bis 20 Jahre. Das ist ja wirklich krass, was die US-amerikanischen Unis da so auffahren an Programmen für ihre Athletinnen und Athleten. Ich möchte aber noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgeben und überhaupt noch mal über dich und deinen Sport sprechen, bevor wir später natürlich noch über deine Uni und die Oregon Ducks und wer Basketball verfolgt, der ist an dem Namen auch schon das ein oder andere Mal vorbeigekommen, sicherlich.
Hoffentlich.
Du hast einer Sportart zu sehr viel Ruhm verholfen, die wahrscheinlich viele Leute nicht kannten vor dem letzten Sommer oder zumindest nicht in der Form kannten. Und zwar vor den Olympischen Spielen von Paris 2024. Und zwar spielst du 3x3 Basketball. Erklär mal kurz, wie unterscheidet sich 3x3 vom normalen Basketball?
Okay, also grundsätzlich, man spielt nur auf einen Korb. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Es ist sehr, sehr schnell und sehr dynamisch. Das heißt, sagen wir mal, du bist im einen Team und ich bin im anderen. Wenn ich einen Korb werfe, dann ist da kein Checkball danach, sondern du holst den Ball direkt aus dem Korb raus, passt ihn hinter die Dreierlinie raus und kannst direkt wieder angreifen. Also es ist total, man muss total schnell umschalten. Es gibt nur 3 Spieler, keine 5. Man steht also 3 gegen 3, ne? Der Ball ist ein bisschen anders und auch die Punkterechnung ist anders. Das Spiel sind nur 10 Minuten und man spielt entweder, bis die Zeit abgelaufen ist oder bis jemand 21 Punkte scored. Ein Dreier ist sozusagen ein Zweier und ein Einer ist ein Zweier ist ein Einer. Das heißt, so die Punkterechnung ist ein bisschen anders. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen mehr dieser Streetball-Style. Also mehr 1 gegen 1, mehr Würfe, sehr entertaining auf jeden Fall.
Mhm. Und sehr, sehr schnell auch irgendwie, ne? Also dieses Umschalten fand ich schon beim Zuschauen immer echt beeindruckend, wie schnell man dann aus so einer Situation, man sammelt den Korb gerade irgendwie noch aus dem Netz und dann geht's aber eigentlich schon wieder weiter. Ja. Das fand ich. Wie bist du zu dem 3x3 gekommen?
Tatsächlich über unseren Trainer, Sami Sulemann. Der hat mich, als ich glaube ich 16, 15 war, hat er das Potenzial in mir gesehen und meinte so, ja, komm mal zu einem 3-gegen-3-Lehrgang. Tatsächlich, ich glaube, das erste Mal, als er mich spielen gesehen hat, das war in Göttingen auf einem Turnier. Da habe ich mit meinen Freundinnen einfach für Spaß gespielt. Und er hatte da seinen Nazio-Lehrgang und da waren auch Nazio-Teams und so. Und wir haben fast das Damenteam geschlagen. einfach nur wir drei 15-jährige Mädchen, die einfach nur geworfen und Spaß gehabt haben. So. Und dann meinte er halt, okay, ja, die ist interessant. Und dann hat er mich eingeladen. Und dann habe ich im Jugendbereich viel für ihn gespielt. Wir waren auch echt erfolgreich. Also wir hatten U17, EM sind wir Zweiter geworden. U18, WM mit dem Vierten. Und dann im Jahr darauf haben wir auch die Silbermedaille geholt. Das heißt, so im Jugendbereich sehr viel Erfolg mit ihm. Und dann irgendwann ging es dann ins Damen-Team. Da war ich aber mehr so dieser Sparring-Partner, einfach nur ein bisschen nervig in der Verteidigung zu sein und so ein bisschen halt das schwer zu machen für die. Und dann aber irgendwann konnte ich mich hocharbeiten und zeigen so, okay, ich könnte auch mit euch spielen, wenn ihr wollt, so vom Ding her. Und dann ging das halt immer so weiter.
Und du hast das dann aber erstmal längste Zeit freizeitmäßig gemacht, als Hobby, oder? Ich meine, es gibt keine Liga dafür in Deutschland, oder?
Nee, es war meistens so 5 gegen 5 im Winter und dann Sommer war 3 gegen 3 Saison. Da hatte man dann Turniere in Deutschland und auch international. Nations League hat angefangen. Das ist so ein Jugendturnier-Konstrukt. Aber eine Liga gibt es leider noch nicht. Ich hoffe, dass sich das irgendwann aufbaut, vor allen Dingen jetzt nach dem Sommer.
Ja, und ich meine auch vielleicht nach US-amerikanischem Vorbild, ne? Also Unrivaled, die neue Liga, ist jetzt nicht ganz das gleiche, wird auf 2 Körbe gespielt, ja. Aber es sind immerhin auch nur 3 Spielerinnen in jedem Team, die da gegeneinander antreten. So ein bisschen der Kompromiss vielleicht zwischen den beiden oder ja, die Verschmelzung.
Kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Ja, genau. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe voll Bock, diesen Sport mal auszuprobieren und wo geht man denn dann hin? Wo würde man das in Deutschland machen? Bei wem meldet man sich dann? Also klar, man kann Streetball spielen, aber wenn man sagt, hey, ich glaube, vielleicht kann ich das auch ganz gut, ich würde das gerne mal ausprobieren.
Also ich würde sagen, dass man am ehesten sich ein Team sucht und dann auf FIBA kann man Turniere suchen, deutschlandweit. Und wenn man auf dem Turnier, also meistens sind die Nazio-Trainer eigentlich da, vor allen Dingen so bei den großen Turnieren. Das heißt, wenn man bei dem Turnier erfolgreich ist oder halt ne, da kann man ja das erste Mal richtig mit Regeln und einem Schiedsrichter und so diese Sachen spielen. Und dann kann man vielleicht so ein bisschen so auf die Landkarte kommen. Das ist eigentlich genau das, was ich gemacht habe.
Ja, das ist echt krass. Und du hast dann ansonsten im Verein gespielt oder was? Ganz, ganz normal?
Genau, ich bin in Rendsburg aufgewachsen. Das ist da oben noch nördlicher als Hamburg, fast 1 Stunde zu Dänemark. Ne?
Ganz weit oben, ja, ja.
Und meine Mom war da mein Trainer und meine Mom und mein Dad haben den Verein da gegründet. Also ganz
in Rendsburg.
Basketball verrückt, meine ganze Familie. Ja, ganz niedlich. Auf jeden Fall bin ich dann aus Rendsburg, als ich 15 war, an ein Internat in Grünberg in Hessen, Nähe von Gießen, Frankfurt da gezogen und habe dann da 5 gegen 5 gespielt für 3 Jahre, bevor ich dann in die USA gegangen bin. Aber so, das war so die Premium-Zeit, so als ich in Grünberg war, wo 3 gegen 3 angefangen hat und das alles ein bisschen ins Rollen gegangen ist für mich.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Wie kann man sich Sportinternat so vorstellen? Also wie leicht ist dir auch die Entscheidung gefallen? Ich finde, man ist ja schon noch ziemlich jung, wenn man weggeht, oder?
Ja, ich habe das entschieden, als ich 14 war. Was echt eigentlich krass ist, wenn ich so drüber nachdenke. Weil da war ich schon noch ein Kind. Meine Mom hat sogar gesagt, so, sie fand immer, dass ich sehr mutig bin. Weil für mich war das nie eine Frage. So, weißt du, ich wollte unbedingt ja Basketball machen. Ich liebe Basketball. Ich wollte ans College. Ich hatte diese riesen Träume, ne? Das heißt, für mich war das eigentlich nie eine Frage. Als das Stipendiumangebot vom Internat kam, war ich so, okay, du musst die Chance einfach mal, du musst es wenigstens versuchen. So, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du wieder zurückgehst nach Hause und dann hast du wenigstens alles gegeben. So, das ist auch mein Mindset so allgemein fürs Leben, so einfach alles geben und wenn es nicht reicht, dann soll es nicht sein, so weißt du. Aber das Internat war relativ nicht so herkömmlich, wie man sich ein Internat vorstellen würde. Wir haben damals in einer WG gewohnt mit 4 Mädchen, die halt auch alle minderjährig waren. Also wir hatten sozusagen da unsere Spieler-WG und hatten dann eine Betreuerin, die einmal pro Woche gecheckt hat, ob es uns gut geht, so. Aber vom Ding her mussten wir alleine kochen und einkaufen und Wäsche machen und das war halt, wenn du überlegst, mit 14 lebst du noch bei deinen Eltern und eigentlich bist du komplett in der Pubertät,
ja,
war das auf jeden Fall schon ein großer Schritt. dahin zu ziehen. Und war auch teilweise echt nicht so einfach immer, aber hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Ja, also ich meine, es gibt nur 4 Basketballerinnen, die von sich behaupten können, 4 deutsche Basketballerinnen eine Goldmedaille zu besitzen.
Yay.
Und du bist eine von denen.
Genau.
Hattest du während der Zeit vielleicht auch, das läuft ja dann wirklich ganz anders ab als jetzt so eine klassische Jugend, ne, in der man vielleicht mit 14, 15, 16 sich vom Sport abwendet. Also es gibt ja viele, die in dem Alter aussteigen, also Mädchen wie Jungs, und dann einfach sagen, nee, ich habe jetzt irgendwie mehr Lust, Party zu machen und interessiere mich für andere Sachen. Und du hast aber einfach immer knallhart durchgezogen und gedacht, nee, ich möchte einfach Basketball spielen.
Ich weiß nicht mal, wann das angefangen hat, aber ich war immer super ehrgeizig. Als ich aufgewachsen bin, habe ich immer mit Jungs gespielt. Das heißt also, bis ich 13, 14 war, nur mit Jungs. Um ehrlich zu sein, ich habe auch meine Haare abgeschnitten und war so, Jungs kriegen mehr Geld im Sport. Ich will auch ein Junge sein. Und dann war ich einfach mit kurzen Haaren und habe mit Jungs gespielt. Die wussten manchmal teilweise gar nicht, dass ich ein Mädchen war. War eigentlich ganz witzig. Aber ich war immer wirklich, Basketball war immer mein Ding. Und dann, ich habe früher immer so aus Witz gesagt, ja, wenn ich in der WNBA bin, kaufe ich meiner Oma ein Haus. Und ich weiß nicht, es war immer einfach so, diese Träume waren einfach so groß und ich wollte das unbedingt schaffen. Deswegen, also mich hat es damals, hatte schon so eine Balance ein bisschen. Also ich bin auch mit meinen Freunden am Internat dann rausgegangen und wir hatten auch hin und wieder so Abi-Partys, ne? Aber Basketball war auf jeden Fall immer der Main Focus. Und es war auch nie so, dass ich mir dachte, so lohnt sich nicht. Es hat mir immer so viel Positives gegeben.
Ich glaube, das ist halt auch einfach die Power von Sport. Es gibt einfach wahnsinnig viel Positives zurück. Und wenn es dann auch noch ein Teamsport ist, in dem man halt zusammen gewinnt, zusammen verliert, all diese Emotionen zusammen durchläuft, das ist schon, da kriege ich schon fast Gänsehaut, das einfach nur zu erzählen jetzt.
Ich habe auch meine beste Freundin in Grünberg getroffen und ich weiß auch, ich habe die jetzt auch immer noch, wir telefonieren jeden Tag so im Herzen, so die Verbindungen, die man macht so mit Sport, ist auch einfach nochmal so viel wert, finde ich.
Hattest du Vorbilder damals? Im Sport, im Basketball?
Ja, also meine Eltern waren, als ich natürlich aufgewachsen bin, immer so mein Vorbild. Aber natürlich, die waren ja auch beide Trainer und haben auch Basketball komplett idealisiert. Wir sind aufgewachsen mit Michael Jordan.
Mhm.
Meine Mom ist verrückt. Also die hat wirklich, man würde es eigentlich auf gut Deutsch sagen, sie hat einen Schaden, weil die Michael Jordan so toll findet. Die hat, ganz witzige Geschichte, versucht, dass alle ihre Kinder am 23. geboren wurden.
Oh, wow. Okay.
Weil das halt seine Nummer war, ne? Das heißt, sie hat dann Workouts gemacht und hat es tatsächlich auch geschafft am Ende mit natureller Geburt. Also sie hat wirklich, sie liebt Michael Jordan. Ja. Das heißt, wir sind aufgewachsen mit Michael Jordan. Für mich persönlich, ich mochte Kobe immer. Mhm. Ich habe ja auch echt 24-8, das waren meine Nummern die letzten Jahre. Also so seine Mindset, seine Videos gucke ich mir viel an. So. Ja. Und jetzt natürlich mit dem Frauenbasketball, dass der immer weiter wächst. Sabrina, Satu, Niara, so weißt du, die ganzen Eugen-Spielerinnen, das ist auch so ein bisschen jetzt meine Motivation und meine Idols, ja.
Ja, krass. Und wie hast du dann den Sprung geschafft ans College? Wie geht man überhaupt ans College? Ich meine, es ist jetzt auch nicht kein Walk in the Park, dass man einfach sagt, ich würde gerne in den USA am College spielen und dann auch noch so ein großes, renommiertes College. Du hast sie gerade schon angesprochen. Sabrina Ionescu ist eine der bekanntesten Basketballerinnen, die es gibt, bringt irgendwie gefühlt einen Signature-Schuh nach dem anderen raus.
Lieben wir.
Ja, lieben wir, genau. Satu und Niara sind auch wahnsinnig erfolgreiche Basketballerinnen, spielen beide in der WNBA. Wie wusstest du, dass du nach Oregon willst und bist dann einfach, wie auch beim Sportinternat, irgendwie da deinen Weg gegangen? Oder sind die auf dich zugekommen? Wie geht man als College mit Sport?
Okay, es war etwas komplizierter. Ich hatte René Spandau in Grünberg an meinem Internat, war sozusagen so mein Verbindungspool zu den USA. Man kann sich entweder eine Agency holen, aber da muss man meistens Geld bezahlen und das alles. Und René kannte halt einen Trainer in den USA, Jim Jaber. Der war zuerst bei Florida Atlantic in Boca Raton bei einem College. Das heißt, er hat mich mit Jim verbunden und dann habe ich tatsächlich einfach bei Jim committed, ohne überhaupt die Schule besucht zu haben. Das heißt, das erste College, wo ich committed war, war in Florida.
Ah, okay.
Florida Atlantic University.
Mhm.
Dann hat Jim mich aber angerufen, das war irgendwann kurz vor Weihnachten, und hat mir gesagt, Elisa, ich gehe nach New York. Komm mit mir nach New York. Florida, irgendwas mit dem Job hat sich verändert. Dann ist er nach New York gegangen, nach Siena College.
Mhm.
Und ich wollte natürlich in die USA, ne? Und ich wollte auch einen Trainer haben, mit dem ich irgendwie eine Verbindung habe, dem ich vertraue. Das heißt, ich bin dann mit Jim nach New York gegangen Und dann meine ersten zwei Jahre habe ich in Siena gespielt, was ja eigentlich, hat man noch nicht so oft gehört. Das ist ein relativ kleines College, hatte auch kein Football, war einfach so ein, so war so ein bisschen die College-Welt, aber auf jeden Fall nicht so extrem wie jetzt Oregon ist zum Beispiel. Mhm. Und ich will nicht sagen, mein Ziel war immer, aus Siena wegzugehen, aber nach dem ersten Jahr, wo ich habe auch, glaube ich, jedes Spiel gestartet, ich hatte gut Spielzeit, konnte mich da gut entwickeln, war so mein Ziel, okay, pack noch ein Jahr rauf, hol deine Stats nochmal hoch, werd nochmal besser, entwickel dich, werd stärker und so und dann versuch, High Major zu gehen.
Was bedeutet das, High Major?
High Major ist zum Beispiel Oregon. Halt, es gibt Power 4 Conferences, es gibt Mid-Major Conferences und es gibt Low Major Conferences und Siena war so Low Mid-Major. Bisschen kompliziert alles, aber ich war auf jeden Fall mit Siena in der MAAC. Das heißt, das war eine kleinere Liga, in der besten Liga sozusagen.
Okay.
Ich meine, wenn das Sinn macht.
Und wie hat das dann geklappt? Also du hast gesagt, du möchtest gerne an ein größeres, besseres College mit vielleicht auch einem besseren Team. Wie hast du das dann umgesetzt? Wie hast du das geschafft?
Genau, dann mein zweites Jahr in Siena wurde ich der Defensive Player of the Year und ich hatte ein All-MAC First Team sozusagen Award bekommen. Das heißt, mein Selbstbewusstsein war relativ gut und ich dachte mir so, okay, entweder jetzt oder nie. So, dann bin ich ins, das nennt sich Transfer Portal gegangen. Das funktioniert so, dass eigentlich du sagen kannst, ich will Schule wechseln. Und dann gehst du in dieses Portal rein und dann können sich Trainer von allen Schulen im ganzen Land sozusagen deinen Namen angucken und dann können sie sich dein Video angucken und deine Stats sehen. Und dann sehen die, okay, sie kann das gut, sie kann das gut, sie ist da nicht so gut. Und dann können die sich entscheiden, dir zu schreiben. Das heißt, eigentlich gehst du in dieses Portal und du hast keine Ahnung, wer sich melden wird, ob sich überhaupt High Major wer melden wird. Das ist ein bisschen so, man hofft natürlich drauf, wenn man weiß, man hat gut gespielt. Und dann bin ich ins Portal gegangen und ich glaube, ich hatte am Ende 70 Schulen, die sich bei mir gemeldet haben. Als ich Oregons E-Mail bekommen habe, war ich natürlich komplett so, oh mein Gott, das ist so eigentlich mein Traum. Und nachdem die sich halt gemeldet haben, bin ich hierher geflogen im März und habe mir die Schule angeguckt. Und bin dann sogar, als ich hier auf meinem Visit war, habe ich direkt committed, weil alles einfach nur ja, ja, ja geschrien hat. Also es war wirklich eigentlich genau alles, was ich wollte. Und so hat das dann geklappt, dass ich nach zwei Jahren Mid-Major, wo man sich so hocharbeiten muss, dann eigentlich so den Traum von High Major so mir erarbeitet habe jetzt.
Und du bist jetzt ein Junior am College dann, also in deinem dritten College, ja?
Genau. Ja, jetzt ist das Jahr ja leider vorbei wegen meiner Hand. Aber ich habe nächstes Jahr noch, dann ist das mein letztes Senior Year. Was auch verrückt ist, weil die Zeit so schnell vergangen ist. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade erst hergekommen.
Und sag mal, was studierst du? Also du machst ja Sport, aber du gehst auch zur Uni, oder? Hast du, welches Fach studierst du?
Ich studiere Psychologie. Habe ich an meiner alten Schule auch. Das ging ganz gut mit dem Wechseln, dass ich so meine Kurse und alles so dann Credits, was ich hatte, übernehmen konnte.
Was hat dich daran gereizt? Warum hast du dich dafür entschieden?
Um ganz ehrlich zu sein, als ich so früh ausgezogen bin und ins Internat gegangen bin, habe ich mental echt ziemlich gestruggelt, so die ersten Jahre. Mhm. Auch mit Selbstbewusstsein und vor allen Dingen im Sport ist das ja einfach so eine wichtige Komponente. Mhm. Und ich wollte halt mehr verstehen, wie alles so funktioniert eigentlich vom Ding her. Und ich will halt auch anderen Athleten und vor allen Dingen auch Jugendlichen helfen. So, das war so meine Hauptmotivation. Weil ich würde über mich sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne mit anderen Leuten irgendwie interagiert. Und ich habe überlegt, was ich so machen will in der Zukunft und was mit Sport und Athleten und Jugendlichen helfen, wäre eigentlich so schon perfekt, finde ich, so für mich. Und dann kann ich es ja auch gut nachvollziehen, weil ich halt auch genau in dieser Position war. Und ich habe das Gefühl, vor allen Dingen im Jugendbereich, dass es oft entweder nicht die Ressourcen gibt, so dass man sich melden kann bei Therapeuten oder dass auch manchmal das einfach nicht gewollt ist, weil man das Gefühl hat, man ist dann schwach oder man soll nicht so soft sein. Das wurde mir oft gesagt, dass ich zu soft bin.
Okay.
Und ich möchte da vielleicht so versuchen, das bisschen zu ändern, so diese Ansicht von Mental Health. Ich weiß nicht, ob du Simone Biles, die
ja, klar.
Gymnastin von den USA, die hat ja auch mit Mental Health so doll angesprochen, wie wichtig das eigentlich ist, dass das ne, wertgeschätzt wird, was man macht und wie schwer es eigentlich ist, so jeden Tag so diesen Willen aufzubringen. Und so ein bisschen in die Richtung möchte ich auch gehen mit Psychologie.
Ja, der Bereich, ich habe das Gefühl, der wird schon immer wichtiger. Also zumindest zumindest bekommt er mehr Öffentlichkeit. Ne? Also es gibt immer mal wieder große Sportlerinnen und auch Sportler. Es sind ja auch nicht nur Sportlerinnen, es sind ja auch Sportler, die sagen, hey, Mental Health ist einfach super, super wichtig. Wir performen hier auf einem wahnsinnig hohen Level und sind so einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt. Und du würdest aber sagen, das hat längste Zeit schon noch eher wenig Aufmerksamkeit bekommen. Also auch eben in der Zeit, in der du zur Schule gegangen bist. Gab es da schon irgendwelche Ansprechpartner? Also wenn ihr gesagt habt, hey, mir geht's nicht so gut und ich habe das Gefühl, mir geht's jetzt nur heute nicht so gut, sondern mir geht's schon sehr lange vielleicht so, dass ich gerne mal mit jemandem sprechen würde.
Ja, ich glaube, also vor allen Dingen damals. Es war eine schwierige Zeit. Meine Eltern haben sich eine Woche getrennt, bevor ich ausgezogen bin. Das heißt, ich war allgemein emotional, glaube ich, einfach ein bisschen durcheinander. So für mich, diese Internatszeit. Und ich habe halt wirklich mit niemandem so richtig darüber geredet damals und das so ein bisschen in mich reingefressen, würde ich jetzt mal sagen. Und irgendwann, ich finde halt, man muss solche Sachen verarbeiten. Und ich glaube auch mit Social Media und einfach so Selbstwahrnehmung und das alles so im Jugendbereich bei Frauen und auch Männern, wie du sagst, es ändert sich alles und es ist so präsent. Und ich glaube, teilweise gibt es nicht genug einfach Ressourcen. So wenn man halt irgendwie mit einem Therapeuten reden will, ist es entweder super teuer oder man muss irgendwie Monate warten, bis man irgendwie einen Platz kriegt. Und teilweise kostet es einen ja schon Überwindung, so einfach zu sagen, so ich will das machen. Und wenn man dann noch Monate warten muss, sag ich mal, dann ist es halt auch leicht einfach zu sagen, so okay, so schlimm ist es nicht. Obwohl es dann so im Nachhinein auch auf längere Sicht doch schon schlimmer sein könnte und ist. Ja, also so ein bisschen, ich weiß, das ist so ein Riesengebiet, das kann ich wahrscheinlich nicht alleine verändern. Aber wenn ich ein klein bisschen und ein paar Leuten helfen kann, wäre das schon gut für mich. Das ist schon so das Ziel.
Und gleichzeitig ist es bei Sportlern und Sportlerinnen ja auch so krass, weil man einfach dann eben durchgehend performen muss. Also in dem Moment, wo man wieder das Feld betritt, den Court, den Platz, muss man ja einfach da sein und seine Leistungen bringen. Und das wird ja dann eben auch schon, ja, eben auch auf so einem Sportinternat oder eben am College, also eben auch im Jugendbereich schon wahnsinnig stark eingefordert.
Ja, komplett. Also man ist ja auf dem Spielfeld, ist man ja eigentlich wie so eine Maschine, ne? Man soll ja keine Fehler machen und man trainiert ja so viel und man muss ja auch jeden Tag alles geben und natürlich immer fokussiert sein und so. Und teilweise ist es halt einfach schwierig. Also hier haben wir einen Mental Health Day, sozusagen, wo wir einfach unseren Trainern sagen können, so okay, heute geht's nicht. So heute möchte ich einfach mal Zeit für mich nehmen. So ich glaube auch vor allen Dingen, wenn man kurz vor irgendwie so einem Burnout oder sowas ist, ist das sehr gut. Und dann können wir halt einfach unseren Trainern Bescheid geben und die sagen dann gar nichts. Also die sagen, okay, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Die fragen nicht nach, was ist. Es ist einfach so, ne? Also man kann einfach sozusagen sich so zurückziehen, ohne dass es Konsequenzen hat für einen. Und also das sind so kleine Sachen. Man kann so in kleinen Gebieten irgendwie den Athleten versuchen zu helfen.
Hast du das Gefühl, dass es da zwischen Deutschland und den USA einen Unterschied gibt, wie das Thema behandelt wird? Oder würdest du sagen, es ist einfach in beiden Ländern irgendwie langsam so ein bisschen auf dem Vormarsch, dass es eben wichtiger genommen wird?
So ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, wie es in Deutschland gerade ist in so diesen Profiteams, weil es schon einfach gefühlt so lange her ist, dass ich da war. Und das heißt, da kann ich nicht, oder ich will jetzt nicht für Deutschland sprechen, wenn ich gar nicht genau weiß, wie es da aussieht. Aber also ich glaube, es gibt immer Luft nach oben, kann ich mir nur vorstellen. Also, ja.
Wie sieht der Alltag von einer Unisportlerin aus? Ich meine, ich habe immer das Gefühl, dass Athletinnen und Athleten, die am US-College spielen, ja wirklich Superstars sind. Also zumindest das ist das Bild, was nach Europa transportiert wird. Und wenn ich jetzt an meine Zeit an der Highschool zurückdenke, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, da waren wirklich Sportler und Sportlerinnen die absoluten Oberhelden. Und am College wurde das dann ja nur noch krasser. Wie sieht es bei euch aus? Bekommt ihr das auf dem Campus bei euch auch so mit? Und wie ist es mit der Uni? Sagt die, ihr seid hier in erster Linie, um Sport zu machen und um uns auf dem Spielfeld zu vertreten? Oder legen die auch sehr viel Wert auf eure universitäre Experience, auf eure Bildung?
Wir haben einen Academic Advisor, der halt so ein bisschen, sie versucht halt so ein bisschen, das alles zu koordinieren, auch mit den Trainingszeiten, die durchaus teilweise variieren. Im letzten Jahr hatten wir immer morgens Training von 8 bis 12 und dann hatten wir direkt danach Uni und dann waren wir sozusagen um 3, 4 rum durch mit unserem Tag. Und dann musste man halt gucken, ob man noch irgendwie Examen hat oder irgendwelche Hausaufgaben. Also es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist schon 50-50. Also es ist schon wichtig, dass du mit Uni durchkommst. Aber natürlich so, ich glaube, wenn du Trainer fragen würdest, die würden sagen, so Main Focus ist natürlich Basketball. Mhm. Aber du musst natürlich durchkommen. Also es, jeder kann ja auch seinen eigenen Ehrgeiz haben, wie man irgendwie jetzt mit der Schule so umgeht. Manche haben das Ziel, nur durchzukommen, weil halt Basketball primär ist. Andere sagen, okay, du weißt nie, so ich muss beides gut machen, ich muss auch beides irgendwie investieren. Und andere sind wahrscheinlich so, ja, Uni ist wichtiger als Basketball. Also kommt auch immer darauf an, mit wem du sprichst, aber du musst auf jeden Fall durchkommen. Wir haben auch so manchmal Study Hall oder irgendwie Tutoring, wo halt so nachhilfemäßig, das heißt, wenn die halt merken, dass du irgendwie abfällt, sag ich mal, dann bieten sie dir alles an, irgendwie, um durchzukommen. Vor allen Dingen jetzt auch für so International Students mit jetzt so der anderen Sprache helfen sie einem auch viel. Und das, was ich am meisten eigentlich, wo ich so am dankbarsten für bin hier, ist, dass du immer Leute fragen kannst. Also ich glaube auch, wenn du mit deinen Professoren redest und sagst, okay, wir sind gerade nach Penn State geflogen, 3 Stunden Zeitverschiebung, das ist alles total verrückt gerade und es ist einfach ein bisschen viel, kann ich mein Paper nächste Woche hochladen und nicht morgen, so weißt du, dann sind die meistens sehr verständnisvoll und sagen natürlich so, ich sehe, du versuchst es, du kommunizierst mit mir, natürlich helfe ich dir. Das heißt also, da ist schon so ein Verständnis zwischen auf jeden Fall Professoren und Schülern, zumindest bei den meisten Professoren. Natürlich gibt es auch immer andere, die so sind, so nein, morgen musst du es hochladen.
Und hat sich das Bild der Sportler dann nochmal verändert auch? Also ich meine, seit einigen Jahren dürfen ja auch College-Athleten und Athletinnen sich selbst vermarkten im Prinzip, dürfen Werbedeals unterzeichnen. Das durften sie vorher nicht. Das sind diese sogenannten NIL-Deals, Name, Image and Likeness.
NIL.
NIL. Hat sich dadurch nochmal das Bild dieser College-Athleten verändert?
Ja, 100%. Also wenn du jetzt guckst, in was für Ausmaße das geht, mit auch Caitlin Clark, Angel Reese, so die Leute, die machen ja Millionen, einfach nur, weil sie, ne, also weil sie sozusagen ihr Image verkaufen und es ist ganz anders. Es macht halt wirklich einen Unterschied, weil College jetzt ja nicht nur noch ein Sport ist, sondern es kann ja wirklich auch ein Business sein. Du kannst ja auch ein Influencer sein mit Social Media und das alles und so die Aufmerksamkeit. Und teilweise die an uns Athleten geht, ist ja extrem, wie du schon gesagt hast, so dieser Fame und das alles. Also das ist auch einer der Gründe auf jeden Fall, warum ich in die USA wollte, weil sie natürlich alles einfach ganz anders vermarkten. Also wenn du sozusagen was aufbauen willst für deinen Namen, ist auf jeden Fall die USA schon sehr viele Schritte weiter als Deutschland zum Beispiel.
Mhm.
Es ist für Internationale immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja nur ein Studentenvisa. Das heißt, technisch gesehen dürfen wir nicht arbeiten und auch kein Geld verdienen. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen, was nicht passiert gerade, aber wenn Nike sich melden würde und sagen würde, Elisa, wir wollen Deal mit dir machen, dann dürfte ich das nicht, weil ich kein Geld einnehmen darf, wenn ich in den USA bin. Das heißt, dann müsste ich warten, bis ich im Sommer zu Hause bin und mit einer deutschen Sache was machen. Ich weiß nicht, inwiefern sich das noch verändern wird die nächsten Jahre, weil es teilweise ein bisschen ungerecht ist. Mhm. Aber ja, es ist trotzdem auf jeden Fall schon viel, viel mehr. Also alleine, was sie investieren in so College-Teams an Geld und so Ressourcen und Leuten, ja einfach unvergleichbar mit irgendwas anderem auf der Welt.
Merkst du das in deinem Team auch? Gibt es da Spielerinnen, die Deals abgeschlossen haben?
Ja, wir hatten dieses Jahr zum Beispiel Deja Kelly. Die ist sehr berühmt, würde ich sagen, auch auf Instagram und Social Media. Und die hat auf jeden Fall schon, was das angeht, so ein höheres Ansehen ein bisschen. Was schön war bei uns, ist, dass auf dem Spielfeld natürlich, also sie das auf jeden Fall auch gar nicht gezeigt hat. Also da waren alle auch dieselben, sage ich mal, denselben Stellenwert. Nicht, also natürlich ist sie berühmter, aber auf dem Spielfeld sind wir alle ein Team. So, das war ganz schön. Da war ich mir am Anfang nicht so sicher, wie es so sein wird, weißt du, wenn man mit so Berühmtheiten in Anführungszeichen spielt. Aber ja, das war nicht schlecht dieses Jahr.
Also es hat jetzt die Dynamik auf dem Spielfeld nicht verändert, nur weil da jetzt eben eine Person mit 100.000 oder 1 Million Followern rumspaziert und vielleicht noch 3 Werbedeals mit Sportartikelherstellern am Start hat?
Nö, tatsächlich hat sie uns sogar einmal Einlagen besorgt, dem ganzen Team so gesponsert, was ganz schön war. Also man profitiert eigentlich auf jeden Fall davon, war cool.
Ist der Team Spirit, wie ist euer Team Spirit so? Wie fühlt sich das an mit den Ducks?
Also die Ducks an sich erstmal, was so das so um das Team herum angeht, haben einfach so, so viele Supporter. Also auch Leute, die seit 30 Jahren, 35 Jahren zu jedem Spiel kommen, die noch die Sabrina und Sato-Dynastie irgendwie verfolgt haben und aber trotzdem jetzt auch immer noch weiterhin unterstützen. Und dann natürlich haben wir jetzt einfach 15 Leute im Team, 8 Trainer drauf und noch einen Athletic Trainer. Das heißt, wenn wir auch irgendwie zu Spielen fliegen, sind wir auch immer zusammen und so total familiär so. Und natürlich ist es irgendwo auch Business und die Trainer, ne? Manchmal sind sie auch so strikt und sagen auch mal, machen auch ein paar Mal Ansagen so. Aber vom Ding her ist es auf jeden Fall ein richtig gutes Environment. Vertrauenswürdig. Also ich wüsste jetzt, ich könnte immer auch zu meinen Trainern gehen und auch mit denen reden. Und auch im Team hatten wir tatsächlich, das ist das Team, wo wir am wenigsten Drama hatten, bei dem ich jemals war. So. Also wir haben uns wirklich einfach alle gut verstanden.
Und wie ist es mit den Fans? Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt Leute, die schon seit jeher mitreisen. Wie viele Leute kommen so zu euren Spielen?
Ich glaube, wenn wir einen schlechten Tag in Anführungszeichen haben, haben wir um die 5.000, 6.000, was ja trotzdem immer noch ordentlich ist.
Auch da träumt man im Basketball Deutschland von.
Genau, und wir haben halt unsere Arena und die ist schon auf jeden Fall immer relativ voll. Also vor allen Dingen bei Heimspielen so. Wir sind ja auch zu anderen Orten geflogen jetzt. Und was Oregon so an der Fanbase hat, ist schon auch besser als, sagen wir mal, der Durchschnitt. Also Oregon ist, glaube ich, schon echt hoch angesehen und sehr geliebt hier so von der Stadt und auch den Leuten hier.
Und wenn es voll ist, wie viele Leute sind es dann da?
Ich glaube, unser Top dieses Jahr waren so 9.000, 8.000, 9.000.
Da kommen schon echt einige zusammen.
Schon, also bei Olympia waren wir so viele, weil wenn man drüber nachdenkt, ist das schon, also dass das hier so normal ist, das ist eigentlich schon echt krass.
Was war denn das, was dich am meisten geschockt hat, als du zum College in die USA gegangen bist? Weil ich glaube immer, dass viele Leute denken, USA und Europa sind sich ja irgendwie doch auch ähnlich, also der Kulturschock wird schon nicht so riesengroß sein. Und dann ist aber doch, glaube ich, in den Nuancen, sind es schon einfach sehr, 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 sehr unterschiedliche Welten. Gibt es da irgendwas vielleicht auch auf den Sport, wo du jetzt rückwirkend sagst, okay, das hätte ich wirklich niemals erwartet, dass das so ist?
Ich glaube, also an sich gibt es nichts, was mich so richtig, richtig schockiert hat. Aber vor allen Dingen am Anfang, als wir angefangen haben, hier zu trainieren, also es ist einfach viel, viel lauter und intensiver sozusagen das Training. Also man hat ja einfach viel, viel mehr Leute, die einen sozusagen beobachten. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich auch nicht so richtig viel Raum, um dann vielleicht da mal nicht 100% zu geben. Und einfach so diese Dynamik im Training, wie viel man redet und wie viel man interagiert miteinander, so das war anders als in Deutschland. Aber sonst, ich mag Englisch. Ich finde es cool, auf Englisch irgendwie zu trainieren. Ist ja eigentlich auch die Sportsprache von Basketball so ein bisschen. Aber also es gab nichts, was mich wirklich jetzt schlimm schockiert hat.
Ich möchte jetzt doch, also auch weil du gerade nochmal den Olympiasommer angesprochen hast, die Zuschauer da, ich möchte nochmal kurz mit dir darüber sprechen, weil ich meine, man muss es nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben ja eine Goldmedaillengewinnerin im Podcast und das, wie krass ist das denn bitte? Das ist jetzt schon ein paar Monate her, also es ist jetzt März und das war letztes Jahr im Sommer. Wie oft denkst du noch an Olympia? Wie präsent ist das noch bei dir?
Also vor allen Dingen jetzt mit der Hand gucke ich mir halt auch gerne nochmal die Videos an und also so ein bisschen, um auch so Hoffnung rauszunehmen, weil der Sommer ja wirklich einfach unfassbar war. Also hätten wir uns alle nicht erträumt damals, was dann am Ende passiert ist. So, also ich denke oft daran, ich versuche irgendwie bodenständig zu bleiben und so natürlich nicht jetzt so, also das nicht über allem zu sehen, aber es ist natürlich trotzdem ein Riesenerfolg einfach und den kann man ja trotzdem auch wertschätzen und Selbstbewusstsein draus ziehen. So. Und die Medaille hängt in meinem Zimmer und meine Mom ist gerade auch hier und ich hatte auch nicht so viel Zeit mit ihr. Das heißt teilweise auch einfach mit ihr nochmal so alles zu reflektieren. Ich denke schon oft noch an Olympia. Ich glaube, das wird auch für immer einfach so da sein und ich will auch, dass es für immer da ist, weil es einfach so toll war und wir uns das ja auch wirklich erarbeitet haben und ja auch echt viel aufgegeben haben, auch Samir und so. Also einfach auch diese Verbindung, die wir zu den Menschen haben. Ich hatte mit Sunny telefoniert, mit meiner Hand. Ich habe mit Marie telefoniere ich oft. Mit Svenja bin ich in Kontakt. Also einfach so diese Verbindung, die wir haben zueinander, die wir ja im Sommer auch so doll gefühlt haben, so das zu haben, bedeutet mir auf jeden Fall immer noch die Welt und wird es hoffentlich auch immer.
Meinst du, dass gerade diese Verbindung vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass ihr einfach so erfolgreich durch dieses Turnier marschiert seid?
Ja, 100%. Also Wir waren alle so committed zu diesem Ziel und wir wussten auch alle genau, wie unsere Rolle aussieht in dem Team. Und wir hatten diese perfekte Mischung aus, sagen wir mal, Älteren. Ich sage nicht alt, die sind nicht alt, ich sage Ältere. Wir hatten auch Rumpels laufen im Sommer, ne? Svenja und ich immer. Und dann natürlich Marie und ich, die dann ein bisschen unerfahrener sind. Deswegen, es hat einfach perfekt gepasst. Ich glaube, manchmal gibt es einfach so Zufälle und irgendwie passt alles. Und das war einfach einer dieser Momente, wo alles gepasst hat. Auch Samir da im Mix drin und was er gemacht hat für das Team, ist ja auch einfach unfassbar. Also jeder hat einfach alles gegeben.
Was war seine Rolle im Team? Also ich meine, er war euer Coach, klar, aber wie hat er euch am meisten unterstützt?
Ich würde sagen, er war unsere Seele und unser Herz. Also so die Philosophie, die er hat. Also erstmal, er hat uns alles beigebracht, mir zumindest hat er alles beigebracht, was ich weiß über 3 gegen 3. So natürlich weißt du, wie man Basketball spielt, aber wir hatten so einen hohen IQ, würde ich sagen, während Olympia. Also wir wussten alle immer genau, in welcher Situation was am schlauesten ist. Und das kommt komplett von Samir. Also Samir hat dieses Spiel einfach perfektioniert in seinem Kopf und hat auch die ganzen Plays und alles. Und abgesehen davon war er menschlich gesehen einfach auch unser Antrieb teilweise. Er hat so viel aufgegeben, um diesen Olympiatraum überhaupt möglich zu machen. Und er hat immer dran geglaubt, dass es passieren wird und dass es schaffen wird. Und er hat seinen Job, er ist eigentlich ein Arzt, hat seinen Job dafür erstmal pausiert und hat halt wirklich, ohne auch teilweise bezahlt zu werden, irgendwie mit uns trainiert und hat einfach an diesen Traum geglaubt sozusagen und diesen Glauben und diese Liebe und diesen Ehrgeiz hat er an uns weitergegeben und einfach, er hat mich komplett auch fürs Leben einfach beeinflusst, so dass man halt wirklich, wenn man etwas wirklich will und diese ehrliche Liebe dafür hat, dass man es auch immer schaffen kann.
Er ist ja auch ausgezeichnet worden, ne, als Trainer des Jahres. Und ihr seid auch das Team des Jahres geworden, 2024. Und ich muss sagen, ich habe das ja nur von außen verfolgt, aber diese Chemie, das war schon beeindruckend. Da hatte man schon das Gefühl, okay, da passiert gerade was Gutes. Dann hat ja, ich meine, jetzt, das hat ja erstmal niemand kommen sehen, ne, dass ihr da so durch dieses Turnier rauscht. Und es haben immer mehr Leute zugeguckt und selbst Leute, die mit Basketball überhaupt nichts am Hut haben, haben auf einmal erzählt, ey, da hast du das schon gesehen. Ich hab's mir hinterher angeguckt, also wenn man es nicht live geschaut hat. War dir das bewusst? Hast du das mitbekommen, dass da so viele Leute zugucken?
Ich hab's irgendwann gehört so, aber man weiß ja natürlich nie so, wie doll die Ausmaße sind in dem Moment. Aber also, es war so toll, wie Deutschland uns unterstützt hat und wie geliebt wir auch wurden einfach, obwohl wir ja eigentlich nur das gemacht haben, was wir jeden Tag machen. So. Aber es war total schön auch für 3 gegen 3 zu sehen, dass auch natürlich da ein bisschen Aufmerksamkeit kam, weil natürlich 3 gegen 3 teilweise auch noch nicht so hoch angesehen war immer im Vergleich zu 5 gegen 5. Aber ich glaube, es hat echt einen Umschwung gegeben in dem Sommer und es war einfach total schön, dass das an was, also wir haben ja dran geglaubt und wir haben dann gesehen, dass Deutschland auch dran glaubt und einfach so dieses daran glauben, miteinander, war einfach echt toll.
Und dann hat euch auch noch Dirk Nowitzki im Finale zugeguckt.
Mit einem Riesenlächeln, ja.
Mit einem Riesenlächeln. Wie blendet man sowas aus? Also ich meine jetzt nicht nur Dirk Nowitzki, sondern auch, dass die halbe Welt zuschaut. Wie blendet man aus, dass und konzentriert sich auf das, was wirklich in dem Moment vor einem liegt. Also auf die Sache, die man eben machen muss, Basketball spielen. Wie schafft man das?
Du, ich war echt nervös, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, am Ende ist es ein Privileg. Also Druck und Leute zugucken und Dirk Nowitzki. Und also das ist, könnte man ja verrückt werden. So, ne? Man könnte Angst haben, dass was schief geht oder dass man es nicht schafft. Aber man kann es auch im Gegenteil sehen und so einfach dankbar sein und einfach sein Bestes geben und daran glauben, dass man genug trainiert hat und mit diesem Team, dieses Vertrauen, das wir hatten, dass das genug ist, um es zu schaffen. Und ich glaube, das war auch so meine größte Lektion vor dem Sommer. Also vor dem Sommer war ich wirklich noch, was das angeht, nicht so weit, wie ich jetzt bin. Und ich habe auch ein Tattoo dafür bekommen. Das sagt so Limits, weil ich wirklich einfach glaube, dass die meisten Limits, die man hat füreinander, so nur in seinem Kopf sind. So ein bisschen. Also ich glaube, wenn man mental einfach stark genug ist, an sich glaubt und selbstbewusst ist und diese Verbundenheit hat, dass man auch wirklich alles ausblenden kann und auch einfach Sachen, die einen nervös machen sollten, auch einfach im Gegenteil so als Antrieb nehmen kann. Und ich glaube, das war, was auch im Sommer für uns passiert ist.
Das war wirklich, wirklich wahnsinnig schön, dazu zu schauen, also den Erfolg zu sehen. Ich fand es sehr lustig. Du hast jetzt gerade die Dynamik bei euch im Team angesprochen mit den erfahreneren Spielerinnen oder den älteren und den jüngeren oder unerfahrenen Spielerinnen. Und ich fand es ganz interessant, weil irgendjemand hat dich in einem Kommentar mal unguardable genannt, also unverteidigbar sozusagen. Und wenn man dir zuschaut, dann sieht es wirklich, Du wirbelst da irgendwie total crazy über das Feld und legst den Ball dann irgendwie rein. Wie machst du das? Denkst du dir vorher so, ich glaube, hier kann ich lang gehen, dann muss ich noch mal ein bisschen nach links mich drehen.
Rückwärtsgang, ja.
Rückwärtsgang, genau. Was geht da in deinem Kopf vor in dem Moment?
Also wirklich, ich frage mich das manchmal auch. Manchmal bin ich so, okay, was war das jetzt? Und dann klappt's, aber dann bin ich so, oh, yay! Und dann, also ich will nicht sagen, dass ich einfach probiere, aber ich glaube, so Intention und so einfach so seinem Gefühl vertrauen ist auf jeden Fall schon ein großes Ding. Und wenn du drüber nachdenkst, ich bin aufgewachsen mit Basketball, also seit ich denken kann, ist das einfach alles für mich. Ich glaube einfach so, dass das auch viel hilft. Auch wenn ich zu Hause war, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 17 jetzt, ich habe mit dem immer gespielt. Mit dem viel über Basketball philosophiert, auch vor Olympia. Ich glaube einfach so, es kommt wieder alles zurück zu dem Vertrauen. Also einfach so zu wissen, auch wenn du jetzt verrückten Move machst und der daneben geht sozusagen, auch dass dein Team nicht sauer ist und dass du trotzdem irgendwie weißt, dass du an sich gute Sachen machst und dass du viel Basketball trainiert hast und dass du weißt, dass das sich lohnt und dass am Ende was Gutes bei rauskommt, weil du halt wirklich alles gibst.
Mhm. Und wie geht es weiter jetzt? Du hast noch ein Jahr. Du spielst dann wieder mit deiner vollständig genesenen Hand und außerdem bist du dann auch zweihändig unterwegs, kannst mit links genauso gut werfen wie rechts. Was passiert danach? Was ist dein Ziel? Möchtest du weiter Basketball spielen?
Ja, auf jeden Fall. Also genau jetzt erstmal gesund werden, Hand wieder irgendwie hochkriegen, ne, dass ich wieder werfen kann und das alles und dann dementsprechend, wie nächstes Jahr läuft. Natürlich kann man träumen von so in USA bleiben und irgendwie vielleicht WNBA, aber man weiß ja auch nie, wie realistisch das ist, aber wie realistisch war Olympiagold. Also man kann ja immer träumen, ne? Deswegen, ich weiß nicht, ich will auf jeden Fall Profi sein. Erstmal noch für ein paar Jahre. Und dann gucken mit Psychologie, wie sich das entwickelt. Um ehrlich zu sein, ich weiß noch nicht zu 100%, was der Plan ist. Aber ich gehe einfach mal mit dem Flow und vertraue darauf, dass einfach auch Gott gute Sachen für mich so geplant hat, so ein bisschen. Und dass das alles am Ende irgendwie sich schon sozusagen irgendwie alles klappt.
Könntest du dir auch vorstellen, in Europa zu spielen?
Voll. Also wenn USA nichts wird, dann definitiv Europa. Also Europa hat jetzt ja auch Euroleague und so und auch viele gute Möglichkeiten für Athleten. Und ich glaube, das wird ja sich auch noch weiterentwickeln. Und also auf jeden Fall. Wenn nicht Amerika, dann Europa. Das freut meine Eltern sicher auch.
Das stimmt. Wie oft bist du, also jetzt ist deine Mama gerade da, aber wie oft seid ihr sonst im Austausch?
Halt jeden Tag. Also ich rede vor allen Dingen mit meinem Bruder über Basketball. Ich glaube, den vermisse ich auch, um ehrlich zu sein, wenn man das sagen darf, am meisten. Man hat ja nie Favoriten, aber ich vermisse meinen kleinen Bruder.
Oh. Und der ist auch Basketballer?
Ich hoffe. Also der träumt auch vom College und natürlich auch so von, der hat tatsächlich auch angefangen, 3-gegen-3 zu spielen. Und hat es jetzt in den erweiterten Kader geschafft auch. Also der macht da seinen ganz eigenen Weg. Und ich bin super stolz auf ihn. Und er hilft mir auch viel. Wenn wir 1-gegen-1 spielen, er ist schon ein bisschen gemein teilweise. Ein bisschen zu gut. Oh. Aber es macht mich ja auch nur besser am Ende. Das heißt, er und ich haben schon echt ein besonderes Verhältnis.
Elisa, wir sind jetzt auf der Zielgeraden und wir geben dann immer noch mal unser Mikro ab an unsere Gäste. Gibt es noch irgendeine Sache, die du loswerden möchtest, wo du sagst, oh, das liegt mir schon richtig lange auf dem Herzen. Das möchte ich jetzt einfach mal loswerden. Wenn, dann ist jetzt die Zeit dafür.
Ich glaube einfach so ein bisschen, dass das wir aus dem Sommer gelernt haben, dass man nie aufhören soll zu träumen. Einfach. Ich glaube, das war so mein Fazit. So, du weißt nie, wie weit es geht. Einfach immer alles geben.
Das nehmen wir einfach mal so mit an dieser Stelle und träumen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sich mal hinwegträumen oder hinfortträumen aus dem Alltag, aus der Realität, ist ganz schön gerade und ja, dringend nötig. Vielen, vielen Dank, Elisa Mevius, dass du bei Wunderbar Together warst. Wenn man deine Basketballreise weiter verfolgen will, Wo macht man das am besten?
Am ehesten wahrscheinlich Insta, würde ich sagen. Also da bin ich relativ aktiv.
Und wo findet man dich da?
Elisa Mebel ist unterstrich.
Okay.
Ja, einfach suchen.
Vielen, vielen Dank, Elisa. Das war so cool, dass du mich und damit eben auch uns alle nochmal mitgenommen hast in dieses Leben einer Sportlerin, einer Athletin, die wirklich ihren kompletten Alltag darauf ausrichtet und schon immer das gemacht hat auch, ne, auf diese Karriere hin. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich toll.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.